Judas Makkabäus. Und Händel hatte das als erstes komponiert als Oratorium Josua und später dann in der überarbeiteten Fassung dieses Lied hineingenommen, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Siehe, der siegreiche Held kommt. Und in beiden Werken spiegelt diese Musik den triumphalen Einzug eines Herrschers, eines Helden, eines Königs wider. Aber liebe Freunde, liebe Gemeinde, passt denn dieses Lied noch in unsere Zeit? Die Erde heizt sich auf, die Gemüter gleich mit. Mehr und mehr Männer brüllen ihre Visionen und persönliche Herrschaftsansprüche in die Fernsehkameras. Und ungezählte Anhänger fangen an, solches Anspruchsdenken mit Gewalt durchzusetzen. Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten und jetzt wieder in Syrien. Himmel, wie kommen wir da wieder raus? Als ob wir nicht selbst bei uns schon genügend Probleme hätten. Was erleben wir? Die Regierung ist am Ende und ratlos. Kurzarbeiter und Geschäftsinhaber kommen kaum noch über die Runden. Das Pflegesystem läuft auf einen Zusammenbruch hin. Schulen brauchen dringend eine bessere Ausrüstung. Das kriege ich fast jeden Tag in den Schulen mit. Ich habe jetzt einen Mathelehrer gesehen, der einzige an der Oberschule, 79 Jahre alt. Kindergärtner haben zu wenig Erzieher. Und Asylsuchende werden als Störenfriede abgetan. Am liebsten wäre es vielen, die gingen gleich wieder. Wohin? In den Krieg? Und dann auch noch Advent mit allen Erwartungen, die daran hängen. Das passt doch nicht in diesem Jahr. Oder vielleicht gerade doch. Ranke hat den Text zu Tochter Zion nahezu wörtlich aus dem Buch des Propheten Sacharja aus der Zeit ca. 400 Jahre vor Christus in sein Lied übernommen. Sacharja 9, Verse 9 bis 10. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Und ich werde die Streitwagen ausrotten in Ephraim und die Pferde in Jerusalem. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verheißt den nationalen Frieden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Den Juden war zur Zeit Jesu dieser poetisch-prophetische Vers vermutlich sehr vertraut. So hat er die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem bestimmt. Das Hosianna, Davids Sohn, auch ein Zitat aus dem Alten Testament, mit dem Jesus begrüßt wird, übernimmt Ranke ebenso wie andere Titel für den erhofften Messias aus dem Buch des Propheten Jesaja. Friedefürst, Ewigvater, Kind. Ein wahrer Kenner war dieser Ranke des Alten Testaments und der jüdischen Messias-Erwartung. Wie schön, dass er uns mit diesem Lied mit hineinnimmt. Und trotz der Armut und der Demut des kommenden Königs, trotz des Esels, wählt Ranke eine triumphale Melodie, mit der in einem Oratorium der Held begrüßt wird. Dieses Triumphale verstärkt die jubelnde Freude, das Jauchzen der Tochter Zion. Und so wurde eben durch diese Melodie auch das Lied und der Text bekannt und sehr beliebt. Nur nicht bei den Nazis. Ich habe nachgeblättert. Den Nazis war dieses Lied viel zu jüdisch. Und sie wollten nichts von einem Friedenfürst hören. Tatsächlich, in der Nazizeit musste dieses Lied aus allen Liederbüchern entfernt werden. Zur antisemitischen deutschen Weihnacht der Nationalsozialisten passte Tochter Zion nicht mehr. In dem NS-Buch Licht, Feier, Sinn, Geschichte, Brauch und Feier der deutschen Weihnacht hieß es 1939, auf Lieder wie Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk, Tochter Zion, freue dich, zu Bethlehem geboren, können wir Deutsche wohl verzichten, aber nicht auf unseren Weihnachtsbaum. Er gehört keiner Kirche und keiner Konfession. Ein Lied, das in der Weihnachtszeit erklingen kann, hat mit der christlichen Gottesvorstellung nichts zu tun, sondern ist Ausdruck unseres arteigenen Gotterlebens. Soweit Zitat der Nationalsozialisten. Aber das Lied hat überlebt. Übrigens, zu DDR-Zeiten durfte das nicht in den Kindergarten gesungen werden. Und so lässt uns das heute fragen, was für ein König kommt da? Was heißt überhaupt Advent und sind wir überhaupt auf das Kommen von Jesus vorbereitet? Wie heißt es so schön im Lied? Ein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig. Gerecht, siegreich, demütig. Ja, sind das Adjektive eines Königs? Gerecht ist er, der König der Welt. Im biblischen Sinne gerecht. Und das umfasst weit mehr als nur die Gerechtigkeit in einem Gerichtsverfahren. Es bedeutet, Kontakt zu seinen Menschen aufzunehmen, mit ihnen im Gespräch zu sein und die Schöpfung im Blick haben. Diese Haltung überträgt sich auch auf seine Menschen. Plötzlich kann klar werden, die Sorge um sich selber, das Nehmen, das Raffen, das Kaufen, die Hektik nach Geschenken zur Weihnachtszeit, ohne einen Gedanken an die anderen, die damit weniger haben, das hält den Blick eines gerechten Königs nicht stand. Er wird einen ansehen und fragen, weißt du überhaupt, was du tust? Was verstehst du unter gerechtem Teilen? Lässt du dem anderen eine Chance? Deutlich wird, es ist die eine Welt, die uns alle beherbergt. Und dieses Königs Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Strom bis an das Ende der Erde. Sorgt nicht, denn er sorgt für euch, spricht Jesus. Und hat damit genau diese Gerechtigkeit der Welt im Blick. Siegreich, ja. Siegreich, liebe Geschwister, liebe Freunde, das heißt für die kriegsmüden Bewohner aus Jerusalem und Judäa damals wie heute im Gazastreifen ein Ende der Zerstörung, ein Ende des Kampfes. Ein Aufbruch der Gerechtigkeit, die eben fragt nach den anderen und nach seinen Rechten, seinem Leben und seinen Chancen. Siegreich heißt siegreich über Gewalt und ihre Vertreter, wie Putin und Netanyahu. Der König, auf den gewartet wird, siegt für einen Frieden, der Sicherheit und Lebenschancen verspricht. Demut. Liebe Geschwister, Demut. Wer hat dieses Wort noch in seinem Kontext? Demut. Das Wort ist völlig aus der Mode gekommen. Die Schüler hören das nicht mal mehr in der Schule. Hat das Wort Demut noch einen Wert? Oh ja, das hat es. Demut ist ein anderes Wort für Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit und nimmt dann auch noch die Bereitschaft, sich unterzuordnen, zu dienen mit auf. Diese Haltung bei einem König oder heute bei einem ehemaligen Finanzminister zu finden, ist eher untypisch, oder? Wenn dieser König kommt, dann kommt er nicht erhaben, hoch zu Ross. Er reitet auf einem Eselsfüllen. Heute würde man sagen, er fährt nicht vor im Porsche. Stattdessen kommt er mit einem Fahrrad mit Dreigangschaltung vielleicht und nützt den Dienstboteneingang. Er ist einer von uns und will auch nichts anderes sein. Und genau diese Demut bringt die Wende. Der König herrscht, indem er dient. Und wie kein anderer ist Jesus diesen Weg des Dienstes bis zum bitteren Tod treu geblieben. Er ist Zacharias Aufruf gefolgt und ist in die gewaltsam besetzte Stadt Jerusalem auf einem Esel eingeritten. Und jeder Gläubige hatte diese Anspielung verstanden. Gott ist mitten unter uns und sein Reich bricht da an, wo Menschen an seine Stadt dienen und sie jubelten. Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Was heißt nun Advent für uns? Wir freuen uns auf die Ankunft Gottes in unserer Welt. Gott wird klein, wird ein Mensch, er kommt zu uns. Natürlich denken wir dabei an Krippe, Weihnachten, Engelchöre und an Hirten, die das Jesuskind aufsuchen. Wir haben diese Bilder abgespeichert in uns. Aber was singen wir bei Tochter Zion? Nichts von Krippe, nichts von Windeln und Hosianna der Engel. Jesus zieht in Jerusalem ein. Wir denken an den Palmsonntag. Warum heute am ersten Advent? Es lohnt sich einmal genauer darüber nachzudenken, was Advent heißt. David hat es vorhin schon gesagt, Ankunft. Ankunft, lateinisch Adventus. Es heißt, es weist auf die Geburt Jesu hin, aber wir Christen bereiten uns auch in dieser Zeit nicht nur auf Weihnachten vor, sondern auch auf das Wiederkommen unseres Herrn. In der Kirche bezeichnet der Advent daher eine Zeit freudiger Erwartung. Und das sind sogar älteste Spuren in der vorweihnachtlichen Vorbereitungszeit in Gallien und Spanien zu finden. Damals begann der Advent bereits am Martinstag, am 11. November. Er hatte mit Blick auf die Wiederkunft Christi einen Bußcharakter und während der gesamten Zeit wurde gefastet. Gregor der Große setzte erstmals 1570 die Zahl der Adventssonntage auf 4 fest. Und in Mailand feiert man heute noch 6 Adventssonntage. Früher galt die Adventszeit als Fasten- und Bußzeit, in der nicht getanzt und nicht geheiratet werden durfte. Es geht heute also vordergründig auch um die Wiederkunft unseres Herrn. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Irgendwie kommt Jesus immer zu uns als Kind. Aber ein Kind wird erwachsen, wird groß und größer. Und deshalb darf man sich nicht nur die Ankunft zu Weihnachten ansehen und sich damit befassen. Es ist nur eine schöne Momentaufnahme für uns. Man muss sich auch mit der Wiederkunft Christi befassen. Das sanfte Kommen zu Weihnachten. Es ist heute geprägt von Ängsten. So lesen wir jedenfalls täglich in der Zeitung. Kurzarbeit, Entlassungen, Auftragsrückgänge, Schließungen bei VW, finanzielle Einbußen. Ich habe gestern zum ökumenischen Gottesdienst mit einer Sängerin, vielleicht kenne ich einen, die Ina Schmidt, noch gesprochen. Ich habe sie umarmt. Eine hochstudierte Frau, am 1. März entlassen, nächsten Jahres. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Erlösung täte Not. Erlösung bräuchten wir. Erlösung von den Dingen, denen wir einfach so ausgeliefert sind. Freilich, die genug haben, sogar im Überfluss, die können noch eher bestimmen, was sie wollen. wie ein Elon Musk, der sich über Naturschutz und Behördenauflagen hinwegsetzt, nur noch um mehr Autos zu bauen und damit noch eine Milliarde reicher zu werden. Einen sanften König bräuchten wir und keinen Lügner wie Trump. Einen, der uns Liebe und Barmherzigkeit verspricht. Und das tut Jesus. Geld verspricht er nicht. Er verspricht die sanften Eigenschaften Gottes. Liebe, Vergebung, sich kümmern um den Sünder. Immer wieder eine neue Chance und Barmherzigkeit auf der Grenzenlinie. Weihnachten ist auch für Erwachsene eines der schönsten Feste des Jahres. In einer beginnenden Krisensituation wie heute haben wir eine ganz besondere Chance, nicht oberflächlich auf Weihnachten zu sehen. Wir sollten genau hingucken. Wir können wirklich entdecken, Weihnachten ist ein Fest, das nur ein Geschenk braucht: Liebe. Advent ist eine Zeit, die viele Chancen bietet. Nachdenken. Wir haben Zeit, uns vorzubereiten auf das letzte Kommen Christi in diese Welt. Es wird kein drohendes Kommen sein, kein Kommen, vor dem man sich fürchtet. Es wird ein erlösendes Kommen sein. Eine Erlösung, nach der wir uns sehnen, so sehr sehnen. Und da fragen wir uns mit der letzten Frage: Sind wir darauf vorbereitet? Tochter, zieh und freue dich, der Herr kommt. Bloß bitte nicht jetzt. Im Moment passt es mir nicht so richtig. Also morgen habe ich Chorprobe für den Gottesdienst am nächsten Sonntag, 18 Uhr, 16 Uhr im SMAG. Also den müssen wir schon bitte schön noch gestalten, den Gottesdienst. Ach ja, und am Dienstag muss die Ilona zur OP. Da passt deine Wiederkunft auch nicht so richtig. Also können wir das vielleicht nach meinen Dingen ein bisschen verschieben? Jesus bringt uns komplett durcheinander. Ilona hat es vor uns gesagt, wie die Vorbereitung. 3 Tage, als sie beim ersten Gespräch war, ja, wir rufen sie mal an. Und dann kommt der Brief, in 2 Tagen hast du Vorbereitungsgespräch, nächste Woche OP. Was machst du mit deinem Termin? Das bringt alles aus dem Takt. Termine müssen verlegt werden. Sind wir wirklich auf ein Kommen Jesu allzeit bereit? Und da gibt es in der Technik einen schönen Vergleich. Das ist die Stand-by-Taste. Das Gerät ist zwar nicht in Betrieb, aber auch nicht ausgeschaltet. Es ist gewissermaßen in Wartestellung. Ein leichter Druck auf die Warnbedienung und man ist im Programm. Mit Menschen, die in dieser Bereitschaft leben, da mit denen kann Gott etwas anfangen, die allzeit bereit sind. Und wir finden in der Bibel viele Beispiele. Und das, wir denken an Weihnachten. Ein bestes Beispiel ist Maria selbst, die Mutter Jesu. Sie hat sich keine Bedenkzeit erbittet, als der Engel kam. Das Leben hat sich radikal bei ihr verändert. Es war keine Zeit, noch Rat zu holen, sondern sie sagt noch in dieser Stunde dem Engel und damit Gott: Mir geschehe, was du gesagt hast. Was bedeutet nun ganz alleine für mich diese Bereitschaft, für Jesus zu leben? Also bestimmt nicht ständig rumzulaufen. Der Herr kommt gleich, der Herr kommt gleich, der Herr kommt. Das ist irreführend. Aber wir sollen unser irdisches Leben nicht mit Nebensächlichkeiten verplempern, sondern fokussiert sein auf unseren Herrn Jesus. Es ist wohl einleuchtend, dass nicht jeder vollzeitlich in der Gemeinde arbeiten kann, als Pfarrer oder als Gemeindeleiterin. Aber eins können wir alle: ein Zeugnis sein für den Herrn. Die Bibel sagt, dass jeder Christ eine Gabe bekommen hat. Und du musst kein Chorist sein oder Musiker oder im Lobpreis mitdienen. Das muss ja nichts Spektakuläres sein, als Pfarrer oder als Kirchenbauleiter. Vielleicht hat jemand die Gabe zu trösten oder einzuladen zum Brunch oder etwas mit herzubringen zum Brunch oder zu helfen, wo Not ist, für andere zu beten und vieles mehr ist denkbar. Wie oft haben wir in ganz normalen Gesprächen die Möglichkeit, auf Jesu hinzuweisen? Nächsten Sonntag zum Brunch? Nutzen wir wirklich alle Möglichkeiten? Mit unserer Gabe sollen wir dienen und alle Gaben und Fähigkeiten sollen letztlich dazu dienen, dass Menschen durch das Evangelium zum Glauben an Jesus kommen und das ewige Leben erlangen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, und jeder hat einen Standby-Knopf. Da muss nur an sein. Letzte Frage: Sind wir als Gemeinde auf das Kommen Christi vorbereitet? Was sagt Paulus zur Gemeinde in Epheser 5? Jesus liebt die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heilige, auf dass er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht haben einen Flecken und Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Erfüllen wir als Gemeinde diese Kriterien? Von den ersten Christen der jungen Gemeinde heißt es, sie waren täglich und stets beieinander einmütig und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Finden wir heute noch solche Gemeinden? Herz und eine Seele? Wie oft hört man dagegen von Streit und Unversöhnlichkeit in den Gemeinden? Wie selten ist man wirklich einmütig? Wie selten haben Gemeinden einen guten Ruf beim Volk? Und vielleicht das Schlimmste, diese von der Bibel genannten Gemeindetugenden werden von vielen Gemeinden nicht einmal mehr angestrebt. Statt Einmütigkeit ist demokratische Abstimmung an der Tagesordnung. Mit Gegenstimmen und Enthaltungen. Streit und Auseinandersetzung werden als freie Meinungsäußerung gepriesen. Die Folge? Die Menschen um uns herum leben, sagen, Christentum? Nee, danke. Wir sollen als Christen, als Gemeinde ein Anreiz sein für Außenstehende, Gott zu suchen und zu finden. Stellen wir als Ortsgemeinde wirklich Leib Jesu dar? Oft stoßen wir uns an Äußerlichkeiten, ob man diese oder jene Lieder singt, ob man im Stehen oder im Sitzen Lobpreis macht, ob man Hände faltet und erhebt, ob man das Abendmahl im Kelch nimmt oder in einzelnen Tassen, Töpfchen und viele solche Dinge mehr. Und liebe Geschwister, dabei weiß doch niemand, welches Lied Gott am besten gefällt. Und darauf kommt es doch auch nicht an. Niemand weiß, in welcher Stellung der Herr ein Gebet lieber hört. Wir wissen, dass es ihm nicht auf äußere Formen ankommt, sondern auf das Herz. Das allein ist entscheidend. Und noch ein Wort aus der Apostelgeschichte lässt mich nachdenklich werden. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Welch ein großes Bild! Die Menge der Gläubigen haben wir gestern Abend zur Eröffnung der Kulturkirche 2025 in der Petrikirche gesehen. Geschwister unterschiedlichster Glaubensrichtungen, einmütig nebeneinander, der große ökumenische Chor und die innigen Worte der drei Bischöfe, englisch, katholisch, methodistisch. So stelle ich mir die Gemeinde Christi bei der Wiederkunft unseres Herrn vor, über alle Konfessionen hinweg. Ein Herz und eine Seele. Frage: Wo waren wir Baptisten beim gestrigen Gottesdienst? 8 Geschwister habe ich gezählt. Liebe Geschwister, hoffentlich verpassen wir als Gemeinde nicht, wenn es darauf ankommt, den Anschluss bei der Wiederkommensfeier. Jetzt ist Advent. Heute ist Vorbereitungszeit darauf. Und die aktive Beteiligung an der Kulturkirche 2025 kann für unsere Gemeinde ein Mosaikstein dafür sein. Mein Standby-Knopf, jedenfalls, ist gestern Abend wieder neu auf Bereitschaft gedrückt worden. Deiner auch? Und eine weitere Möglichkeit des Aufladens meiner geistlichen Patrie ist die Adventhoffnung in Form des Abendmahls, was wir dann noch feiern. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde in meines Vaters Reich. Seine Verheißung auf Advent, die Vorfreude auf sein Kommen und Gottes Reich. Lassen wir uns also, liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, lassen wir uns also wieder auf Advent ein. Lassen wir es Advent werden. Mit dieser freudigen Erwartung in den Herzen auf die Wiederkunft unseres Herrn, die er uns selbst verheißen hat. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber gewiss, dass er kommt. Und dann dürfen wir in den großen Chor einstimmen. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Ich wünsche uns eine bedenkliche und gesegnete Adventszeit. Amen.